Hey, ihr da draußen, sperrt die Lauscher auf. Willkommen bei Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen. Kugelsicher. Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber, alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen. Kugelsicher. Authentisch, ehrlich, direkt, hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher.
Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, dem Copcast der hessischen Polizei. Im heutigen Podcast der Nachwuchsgewinnung von Polizei Hessen Karriere ist der hessische Innenminister Professor Dr. Roman Poseck zu Gast. Wir vom Team der Nachwuchsgewinnung haben uns sehr über die Möglichkeit gefreut, unseren obersten Dienstherrn persönlich zu interviewen und seine Sicht auf die Dinge und vor allem auch den Polizeiberuf zu erfahren. Guten Tag, Herr Poseck.
Guten Tag, Herr Brömme.
Ja, es freut mich sehr, dass Sie heute Zeit gefunden haben für eine gemeinsame Folge. Ist für mich auch mal eine ganz, ganz besondere Episode. Und unser kugelsicher Copcast hat eine Tradition, und zwar die Tradition der schnellen Fragen. Okay. Entweder-oder-Fragen. Und ich würde vorschlagen, da steigen wir auch direkt mit ein.
So machen wir das. Sehr gerne, Herr Brömme.
Dann Zeitung oder E-Paper?
E-Paper.
Kino oder Fernsehabend?
Fernsehabend.
Textnachricht oder Voice-Message?
Textnachricht.
Virtuelle Meetings oder persönliche Treffen?
Persönliche Treffen.
Basketball oder Fußball?
Beides.
Äppler pur oder gespritzt?
Gespritzt, aber sauer.
Kaffee schwarz oder mit Milch?
Schwarz.
Multitasking oder Fokus auf eine Aufgabe?
Multitasking.
Zeit oder Geld?
Zeit.
Ehrgeiz oder Zufriedenheit?
Zufriedenheit.
Vielen Dank, das waren auch schon die ersten 10 Fragen. Spannende Antworten, gerade auch das Thema Zeit oder Geld. Zeit ist natürlich für einen Minister, glaube ich, die harte Währung. Das ist das, wovon man am wenigsten hat. Und deswegen würde ich auch direkt einsteigen mit unserer ersten Frage. Also für die Hörerinnen und Hörer, die Sie vielleicht noch nicht kennen, können Sie uns etwas über Ihren beruflichen Werdegang erzählen und auch vielleicht, wie Sie zum Amt des hessischen Innenministers gekommen sind?
Das Außergewöhnliche ist, dass ich eigentlich Quereinsteiger in der Politik bin. Ich war ja viele Jahre als Richter tätig. Ich war zuletzt 10 Jahre Präsident des Oberlandesgerichts in Frankfurt, dann auch noch parallel 5 Jahre Präsident des Hessischen Staatsgerichtshofes. Das ist unser Verfassungsgericht in Hessen. Und von dort aus bin ich dann in die Politik gewechselt. Zunächst als Justizminister. Also ich wurde in das neue Kabinett von Boris Rhein als Justizminister zum 31. Mai 2022 berufen. Ja, und seit dem 18. Januar bekleide ich jetzt das Amt des Innenministers. Den Wechsel in die Politik habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich habe natürlich auch viel aufgegeben, denn als Richter arbeiten ist auch eine ganz spannende Aufgabe. Man ist unabhängig. Aber ich habe durchaus den Reiz in der Politik gesehen. Man kann mehr gestalten, man hat mehr Einflussmöglichkeiten. Ich finde es auch gerade in der heutigen Zeit sehr interessant, Verantwortung zu tragen. Wir haben viele Herausforderungen zu bewältigen. Und deshalb habe ich auch sehr gerne die Aufgabe des Innenministers übernommen, denn die ist wirklich auch vielfältig. Man hat ja sehr, sehr viele Aufgaben, man hat aber eben auch viele Gestaltungsmöglichkeiten und deshalb mache ich die Tätigkeit des Innenministers wirklich ausgesprochen gerne.
Aber wie sieht denn so Ihr Alltag jetzt als Innenminister aus?
Gut, man ist schon viel beschäftigt, man hat viele Termine, man ist in Hessen unterwegs, man ist manchmal auch in Berlin unterwegs. Ich habe natürlich 2 wesentliche Bereiche, das ist die Polizei, das ist die Feuerwehr und da ist man natürlich auch viel vor Ort. Ich besuche viele Polizeistationen, ich besuche Feuerwehren, ich habe natürlich auch hier im Landtag viele Termine, das heißt man hat Landtagssitzungen, man muss die Verantwortung für die Politik im Bereich der inneren Sicherheit übernehmen, man hat Ausschusssitzungen auch im Hessischen Landtag. Man hat auch viele Gespräche mit Bürgern. Das heißt, man hat auch Abendtermine, ist in Diskussionen. Gerade das halte ich in der heutigen Zeit auch für sehr wichtig, dass Politik nahbar ist, dass wir nah an den Menschen sind, dass wir Politik auch erklären und damit auch einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie und gegen den Extremismus leisten können.
Sie sind ja jetzt seit Januar 2024 im Amt. Was waren denn so in den ersten Monaten die größten Herausforderungen, mit denen Sie zu tun hatten?
Wir haben natürlich im Bereich der inneren Sicherheit viele Herausforderungen im Moment. Die Sicherheitslage ist allgemein angespannt, das erleben wir. In meiner Amtszeit fallen die schrecklichen Taten in Mannheim und in Solingen und natürlich fordern die uns heraus. Wir versuchen alles zu unternehmen, damit wir in Hessen eine möglichst hohe Sicherheit haben. Das ist mein Anspruch, das ist mein Ziel, aber das ist natürlich in Anbetracht der aktuellen Lage auch eine Herausforderung. Wir erleben Spannungen in unserer Gesellschaft, Extremismus hat Zulauf, wir haben einen Anstieg bei den Straftaten. Das fordert uns alle heraus, die Polizei vor Ort, aber natürlich auch den Innenminister, der die Weichenstellungen vornehmen muss.
Gab es vielleicht auch Überraschungen? Ich sag mal, das Amt des Innenministers ist ja auch sehr, sehr vielfältig und man kann sich auch im Vorfeld vielleicht auch mit ehemaligen Innenministern austauschen. Aber wenn man dann in dem Amt ist, kann es ja dann doch auch zu der einen oder anderen Überraschung kommen. Gab es da vielleicht was?
Ja, das ist beim Innenministerium so oder beim Innenminister. Man weiß nie, was passiert. Und man hat für alles, was passieren kann, ja irgendwie eine Zuständigkeit und Verantwortung. Also natürlich waren das schreckliche Überraschungen, die Tat in Mannheim, die Tat in Solingen. Und natürlich muss man darauf dann auch sofort auch verhessen. Auch wenn es glücklicherweise keine Taten waren, die unmittelbar bei uns waren, aber sie haben Auswirkungen, muss man darauf auch Antworten finden. Beschäftigt hat mich beispielsweise auch ein Unwetterereignis, das wir in Nordhessen im nördlichen Landkreis Kassel hatten, mit irrsinnigen Regenfällen, mit einer schlimmen Situation dann in den Orten, insbesondere in Gotzbüren. Ja, und dann fährt man da natürlich auch hin, dann spricht man mit den Menschen und von daher sind das schon Situationen, die man jetzt nicht eine Woche vorher planen konnte.
Und auf der anderen Seite, gibt es bestimmte Situationen, auf die Sie besonders stolz sind oder erste Ziele, die Sie erreichen konnten?
Ja, Sicherheit ist eine Daueraufgabe. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass ich selbst zufrieden bin und dass wir da jetzt schon sehr, sehr viel erreicht haben. Aber ich glaube, wir haben ein paar Akzente setzen können. Wir haben die Innenstadtoffensive gestartet mit mehr Polizeipräsenz in den Innenstädten, mit einem höheren Kontrolldruck, gerade in problematischen Szenelokalen. Das ist aus meiner Sicht ein Erfolg auch der ersten Monate. Dank der Polizei übrigens. Es ist ja die Polizei, die das vor Ort umsetzt. Ich bekomme jedenfalls da auch viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Das zeigt auch, dass die Akzeptanz in die Polizei durch solche Aktionen eher gestärkt wird. Das heißt, die Menschen nehmen das auch als Gewinn an Sicherheit wahr, wenn sie die Polizei vor Ort auch sehen. Darauf setzen wir. Darauf haben wir auch nach Solingen gesetzt, dass wir die Polizeipräsenz auch bei Festen und Großveranstaltungen erhöht haben. Wir haben, meine ich, auch schon das ein oder andere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen können. Wir haben einen Tarifabschluss, der ganz ordentlich ist. Wir haben das auf die Beamtinnen und Beamte übertragen und aktuell arbeiten wir daran, dass die Polizeizulage angehoben wird. Das ist auch Teil eines Respektpaketes, das wir geschnürt haben. Also wir sind nicht fertig, aber ich glaube, wir haben ein paar ganz gute Weichenstellungen auch in den letzten 8 Monaten vornehmen können.
Aber wenn Sie jetzt mal die kompletten letzten 8 Monate nehmen, was war so insgesamt die größte politische Herausforderung, mit der Sie zu tun hatten?
Wieder der Bereich der Sicherheit, der angespannten Sicherheitslage. Ich habe den Verfassungsschutzbericht vorgestellt für das vergangene Jahr. Da sehen wir, dass wir ein Erstarken des Extremismus haben und leider in allen Bereichen, sowohl beim Rechtsextremismus als auch beim Linksextremismus, auch der Islamismus nimmt zu. Daneben haben wir neue Erscheinungen im Bereich auch der Aktivitäten fremder Staaten. Russland ist an der Stelle aktiv, wenn es um Spionage, möglicherweise auch Sabotage geht. Und das fällt leider jetzt in dieser Zeit alles zusammen. Wir haben also unterschiedliche Bedrohungslagen, aber sie treffen zeitlich zusammen und deshalb sind wir da schon sehr herausgefordert. Das betrifft alle Sicherheitsbehörden und wir sind, glaube ich, auch sehr gut aufgestellt. Wir sind auch wachsam an der Stelle. Also ich bin zutiefst beeindruckt von dem, was unsere Sicherheitsbehörden leisten. Ein Beispiel auch noch aus den letzten 8 Monaten dafür. Wir haben eine sichere und friedliche Fußball-EM bei uns gehabt und das lag vor allem auch an dem großartigen Einsatz unserer Polizei.
Sie haben das Thema Sport jetzt auch schon so angeschnitten. Das Hessische Ministerium des Inneren trug früher den Namen des Inneren und für Sport. Jetzt ist es das Hessische Ministerium des Inneren für Sicherheit und Heimatschutz. Wie kam es zu dieser Namensänderung und wie sieht das inhaltlich aus?
Das kommt ja immer mal wieder vor, dass Ministerien auch ein bisschen neu zugeschnitten werden. Das ist eigentlich ein normaler Prozess. Wenn sich eine neue Regierung bildet, dann werden die Ministerien etwas umresortiert, etwas neue Bezeichnungen auch eingeführt. Wir haben den Sport abgegeben. Das ist so, das ist eine politische Entscheidung. Ich fühle mich dem Sport weiter sehr verbunden. Wir haben ja zum Glück auch noch den Polizeisport, der auch ein wichtiger Teil jetzt weiterhin in unserem Hause ist. Und wir haben mit dieser neuen Bezeichnung nochmal eine stärkere Betonung auf Heimatschutz, weil das auch ein ganz umfassendes Thema ist. Wir sehen ja auch neue Risiken für unsere gesamte Gesellschaft. Katastrophen, Unwetterereignisse, darauf habe ich schon hingewiesen. Wir haben aber auch Gefahren hybrider Kriegsführung, hybrider Angriffe, Cyberangriffe. Wir wollen über das Thema Heimatschutz die Resilienz insgesamt stärken. Also wir wollen uns widerstandsfähig machen für alle Bedrohungsszenarien, die es geben kann. Das ist eben ein umfassendes Thema im Bereich Heimatschutz, weshalb ich auch mit den Feuerwehren, mit den Einheiten des Katastrophenschutzes, aber auch mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, genauso wie im Übrigen auch mit der Bundeswehr im engen Kontakt bin, darüber, wie wir uns am besten als Land Hessen schützen können.
Und da sind wir auch schon beim Thema Zukunft, also die Herausforderungen der Zukunft. Sie haben die hybride Kriegsführung angesprochen, Umweltkatastrophen. Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen für die innere Sicherheit in Hessen in den kommenden Jahren?
Also zunächst mal will ich nochmal festhalten, dass Hessen ein ziemlich sicheres Bundesland ist. Das muss man auch mal positiv herausstellen. Wir sind das viertsicherste Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wir haben die viertniedrigsten Belastungszahlen bei den Tatverdächtigen, also Straftaten pro 100.000 Einwohner. Das ist erstmal auch, finde ich, ein sehr, sehr guter Wert. Denn wir sind ja auch wirklich im Zentrum Deutschlands. Wir haben das Rhein-Main-Gebiet, was sehr verdichtet ist. Und trotzdem haben wir relativ gute Zahlen. Wir haben die vierthöchste Aufklärungsquote. Dank unserer Polizei. Das ist wirklich Spiegelbild herausragender polizeilicher Arbeit. Von daher, die Herausforderungen sind groß. Die Sicherheitslage ist angespannt. Aber es gibt auch viele, viele gute Seiten und gute Grundlagen, auf denen wir aufbauen können. Wir müssen jedenfalls uns darauf einstellen, dass die Weltlage eine unsichere bleibt. Das haben wir leider nicht in der Hand. Ich würde mir das auch anders wünschen, aber wir sehen den schrecklichen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Wir sehen die Auseinandersetzung im Moment im Nahen Osten. Und auch das hat alles Auswirkungen auf uns. Das führt zunächst mal zu einem intensiven Demonstrationsgeschehen auf unseren Straßen. Damit gehen aber auch Straftaten einher. Ich finde es beispielsweise schrecklich, dass antisemitische Straftaten so stark zugenommen haben. Wir sehen das Erstarken des Rechtsextremismus. Das geht auch mit Straftaten einher. Jeder zweite Rechtsextremist ist gewaltorientiert. Das heißt, wir müssen uns eben auf diese Herausforderungen ganz besonders einstellen. Und das wird auch das Thema der Zukunft sein.
Und wo sehen Sie da die Rolle der Polizei innerhalb der Gesellschaft? Da finden ja auch Veränderungen, Verbesserungen statt. Und wie stellt sich da Ihr Ministerium in diesem Bereich auf?
Also zunächst mal nehme ich unsere Polizei als ausgesprochen leistungsfähig wahr. Ich bin wirklich beeindruckt von der polizeilichen Arbeit. Ich war ja selbst mit einer Streife des ersten Polizeireviers in einer Nachtschicht in Frankfurt unterwegs. Das hat mich auch zutiefst beeindruckt. Ich habe dort eine Beamtin und einen Beamten erlebt, die mit ganz viel Empathie, Geduld, Augenmaß vorgegangen sind, auf die Menschen zugegangen sind, so wie man sich auch moderne Polizei vorstellt. Wenn es erforderlich ist, allerdings dann auch mit Konsequenz, eben auch in der Durchsetzung des Rechtsstaates. Aber von daher kann ich wirklich nur ein Loblied auf unsere Polizei singen, nachdem was ich in den gut 8 Monaten jetzt erlebt habe. Und natürlich ist die Polizei das Herzstück unserer Sicherheitsarchitektur. Das heißt, wir brauchen gerade in der Zukunft, gerade in Anbetracht der Herausforderungen, über die wir schon gesprochen haben, eine gut ausgestattete Polizei in personeller, aber auch in sachlicher Hinsicht.
Sie haben die Ausstattung angesprochen, da würde ich das Thema Digitalisierung in den Raum werfen. Wo sehen Sie Anknüpfungspunkte im Bereich der polizeilichen Arbeit, denen die Digitalisierung oder vielleicht auch das Thema KI noch breiter aufgestellt werden kann oder vielleicht auch als Ermittlungshilfe oder Ähnliches dienen kann?
Digitalisierung wird den Menschen nicht ersetzen. Das heißt, wir werden auch weiterhin auf die Polizei in Präsenz und in Personen setzen. Aber Digitalisierung ist ein ganz wichtiges Hilfsmittel. Und ich finde, da ist die Polizei auch schon sehr weit vorangeschritten. Wir haben ja inzwischen alle Beamten mit Smartphones ausgestattet. Wir haben die Strafanzeige-App auch in den letzten Wochen gestartet. Wir haben eine Unfallanzeige-App. Und nach allem, was ich mitbekomme, funktioniert das wirklich gut. Wird auch sehr positiv von der Polizei vorangeschritten. Ort aufgenommen, nämlich als wirkliche Arbeitserleichterung. Das ist auch etwas, was mich beeindruckt, diese Offenheit innerhalb unserer Polizei für Innovation. Daneben müssen wir natürlich auch im Bereich des Verfahrensrechts auf die neuen Entwicklungen Antworten finden. Ich glaube, wir haben da noch viele Möglichkeiten, zum Beispiel im Bereich der Datenanalyse mithilfe künstlicher Intelligenz. Daten sind die neue DNA, also können wir hier noch weitere Möglichkeiten nutzen. Gesichtserkennung ist ein weiteres Stichwort, auch da steckt sehr, sehr viel Potenzial drin. Wir müssen natürlich am Ende immer schauen, wie wir den rechtlichen Rahmen gestalten und müssen sicherlich auch Grenzen setzen. Ich meine, wir wollen keinen Überwachungsstaat wie in China, aber mein Ziel ist es natürlich, ein möglichst hohes Maß an Sicherheit zu erreichen. Das heißt, ich will auch verhindern, dass am Ende der Datenschutz zum Täterschutz wird. Ich möchte unsere Sicherheitsbehörden mit effektiven Mitteln ausstatten.
Das ist, glaube ich, so dieser Spagat, den man auch als Polizistin oder Polizist finden muss. Diese Empathie im Umgang mit Menschen, sich auf die Situation einstellen, wie in einem Nachtdienst oder Tagdienst auf dem ersten Polizeirevier in Frankfurt oder jeder anderen Dienststelle. und dann eben die neuen Möglichkeiten oder Herausforderungen der Digitalisierung und dass man eben auf allen Feldern da wirklich auf der Höhe ist und sich den Herausforderungen stellen kann.
Aber genau das habe ich wahrgenommen. Wir haben ja auch sehr viele junge Polizistinnen und Polizisten, die da wirklich auch offen sind. Aber in der Tat, also als ich da im Streifenwagen gesessen habe, das fand ich schon auch besonders. Man weiß ja nie, was einen erwartet. Ob jetzt wirklich eine hochgefährliche Situation kommt oder ob sie nicht so gefährlich ist. Jede Situation kann sich im Moment anders entwickeln und die Beamtinnen und Beamten müssen darauf immer vorbereitet sein und in der entscheidenden Minute auch die richtigen Antworten geben. Und wie gesagt, mein Eindruck war, genau das machen sie.
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit der Reiz, den der Polizeiberuf gerade auch im Streifendienst ausmacht. Man kommt immer wieder in neue Situationen. Man weiß nicht, was dann tatsächlich die Sachlage vor Ort ist und man muss sich dann schnell auf den jeweiligen Sachverhalt einstellen. Das ist natürlich aufregend, aber macht für viele, glaube ich, die Spannung an diesem Beruf aus, auch für die jüngere Generation, für mögliche Bewerberinnen und Bewerber, die wir natürlich auch immer suchen.
Also es ist nie langweilig und es ist eine hochwichtige Aufgabe für die gesamte Gesellschaft.
Ich habe jetzt auch gerade schon die jüngere Gesellschaft oder die jüngere Generation, Generation Z angesprochen. Wie plant denn Ihr Ministerium vielleicht auch gerade diese Generation anzusprechen, wenn es um sicherheitsrelevante Themen geht? Weil da die Kommunikationskanäle sind andere als noch vor 10, 20, 30 Jahren.
In der Tat, wir müssen neue Wege gehen und ich glaube, da sind wir auch noch nicht am Ziel angekommen. Ich versuche wirklich immer und überall für Polizei zu werben, auch um Respekt für unsere Einsatzkräfte zu werben. Dazu gibt es natürlich auch viele neue Formate. Wir haben beispielsweise auch eine Social-Media-Kampagne jetzt gestartet im Rahmen des Respektpaketes Einsatz verdient Respekt. Das versuchen wir so auch an junge Leute heranzubringen. Wir haben jetzt immerhin auch einen Instagram-Kanal als Innenministerium. Das haben wir auch erst seit ein paar Monaten, aber das war mir jedenfalls auch wichtig, weil das zumindest auch ein Format ist, wie man die Arbeit des Innenministeriums, aber dann natürlich auch immer die Arbeit der Polizei auch an junge Menschen heranbringen kann. Und ich weiß, dass gerade auch die Polizei vor Ort da ja sehr aktiv ist, auch Instagram-Kanäle unterhält. Wir werden da auch noch weitere Wege gehen, aber am Ende wird es wahrscheinlich keinen tanzenden Innenminister bei TikTok geben, weil man muss schon auch irgendwie sehen, was wirklich wirkt und wir sollten uns auch nicht lächerlich machen. Aber ich bin sehr dafür, dass wir modern und offen mit diesen Themen auch umgehen.
Wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb heute diese Podcast-Episode möglich ist.
Klar, deshalb mache ich das auch so gerne und in der Tat, das gehört auch dazu. Also ich habe auch schon mehrere Podcasts gemacht. Wir müssen halt schon zur Kenntnis nehmen, dass immer weniger Menschen die klassischen Medien konsumieren. Natürlich freue ich mich, wenn die Hessenschau berichtet, aber auch da sitzen überwiegend ältere Personen vor dem Fernseher und bei der Zeitung ist es nochmal extremer. Junge Menschen, das bedauere ich, aber ich muss es eben auch akzeptieren und zur Kenntnis nehmen, sind in der Regel keine Zeitung. Und auch nicht unbedingt übers E-Paper, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen.
Eine Sache, die sich in den vergangenen Jahrzehnten ja auch in unserer Gesellschaft verändert hat, ist die Diversität. Die Gesellschaft wird vielfältiger und wie stellt Ihr Ministerium sicher, dass diese Vielfalt auch in der Polizei oder in den Behörden sich widerspiegelt?
Also ich bin sehr für Vielfalt. Ich finde, die Vielfalt in unserer Gesellschaft ist ein riesiger Gewinn und das müssen wir uns auf alle Fälle auch erhalten. Ich trete auch überall für Toleranz ein. Ich bedauere es sehr, dass insbesondere vom rechten Rand auch immer mehr Angriffe auf unsere vielfältige Gesellschaft kommen. Ich habe aber die Polizei auch bisher als sehr, sehr vielfältig wahrgenommen. Einmal sind die Aufgaben vielfältig. Wir haben ja auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die sich auch an ganz unterschiedlichen Stellen mit ihrem Spezialwissen, ihrem speziellen Können auch einbringen. Also das finde ich jedenfalls ganz enorm. Und natürlich sind es auch vielfältige Menschen, die eine unterschiedliche Herkunft haben, eine unterschiedliche sexuelle Orientierung haben. Aber genau das macht auch den Wert der Polizei aus, dass sie auch ein Spiegelbild der Vielfalt in unserer Gesellschaft ist. Ich habe ja auch eine Vereidigung schon durchführen dürfen auf dem Hessentag von jungen Anwärterinnen und Anwärtern. Als ich sie so vor mir gesehen habe, hatte ich auch den Eindruck, das ist ein Spiegelbild, das ist jedenfalls ausgesprochen vielfältig. Ich habe in Frankfurt auch den CSD besucht, habe dort auch mit der Polizei auch vor Ort gesprochen, die ja auch Werbung gemacht hat, die dort ein ganz positives Erscheinungsbild hat. Wir haben ja auch spezielle Ansprechpartner. Das finde ich jedenfalls beeindruckend und da sollten wir auf alle Fälle auch weitere Akzente setzen, denn Vielfalt ist nicht nur für die Gesellschaft, sondern Vielfalt ist auch für die Polizei. Ein riesiger Gewinn.
Wir haben uns ja jetzt ein wenig über Ihr Amt als Innenminister unterhalten, Herausforderungen, auch einen kleinen Rückblick geliefert. Aber mich würde natürlich auch interessieren, was motiviert Sie persönlich, so viel für Ihr Amt und für die Politik zu geben?
Ich finde es schon wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Ich würde sagen, das habe ich immer als Antrieb auch empfunden. Ich glaube, wir leben in schwierigen Zeiten. Ich sehe auch unsere Demokratie durchaus gefährdet. Und ich möchte einen Beitrag dazu leisten, unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat zu festigen und zu stärken. Dabei darf man sich nicht selbst überschätzen, das ist auch klar. Aber ich glaube, gerade die Position des Innenministers gibt dazu Möglichkeiten. Und ich freue mich sehr darüber, dass ich mich dabei vor allem auch von ganz, ganz vielen motivierten Menschen unterstützt sehe. Hier in diesem Innenministerium, aber selbstverständlich auch in der Polizei, genauso in der Feuerwehr, genauso im Katastrophenschutz. Wir haben wirklich tolle Menschen bei uns in der Gesellschaft und wir haben vor allen Dingen hoch engagierte Menschen im Ehrenamt, aber auch im Hauptamt. Und deshalb will ich mich jedenfalls gemeinsam einsetzen. Und das ist auch Antrieb und Motivation, dass man wirklich mit diesen Menschen in Kontakt sein kann.
Aber gab es da auf Ihrem Weg vielleicht irgendeinen persönlichen Moment, der die Motivation in Ihnen dann nochmal ein Stück mehr hervorgehoben hat?
Ich glaube, es ist wirklich die aktuelle Entwicklung, die mich eben besorgt. Und ich war schon natürlich auch als Richter ein großer Verfechter unseres Grundgesetzes, des ganzen Rechtssystems, auch als Verfassungsgerichtspräsident war mir das natürlich sehr, sehr wichtig herauszustellen, wie glücklich wir sein können, dass wir ein solches System insgesamt bei uns haben. Man kann ja immer kritisieren und ich will ja gar nicht bestreiten, dass bei uns auch was zu kritisieren gibt, aber trotzdem, wir haben das beste System, was es je in Deutschland gegeben hat. Wir haben auch insgesamt nach wie vor bei allen Herausforderungen wirklich eine gute Situation in unserem Land. Und das muss man auch immer wieder hervorheben. Das war mir im Übrigen schon als Schüler wichtig. Auch da habe ich mich auch schon sehr klar gegen rechtsextremistische Erscheinungen, die es damals auch mit Skinheads gab, gewandt. Das hat mich im weiteren Leben auch geprägt und das treibt mich auch nach wie vor an. Von daher gibt es da schon so eine gewisse Kontinuität auch in dem, was mir wichtig ist.
Ja, weil es ist, glaube ich, immer relativ einfach, Dinge zu kritisieren, aber dann selbst das Zepter in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich versuche selbst meinen Beitrag dazu zu leisten, die Situation zu verbessern oder die Demokratie, so wie wir sie haben, zu erhalten, fordert dann natürlich viel mehr Engagement.
Ja, unsere Demokratie lebt ja vom Mitmachen. Ohne Mitmachen geht es nicht. Und wenn man dann die Anfrage bekommt, wie es bei mir war, durch den heutigen Ministerpräsidenten Boris Rhein, ob man auch in der Politik die Verantwortung übernehmen würde, klar, dann überlegt man, weil das ist natürlich schon herausfordernd und wie gesagt, ich habe auch einiges aufgegeben, aber am Ende habe ich diesen Sprung gewagt, weil ich eben genau Ihnen zustimme. Man muss auch bereit sein, dann Verantwortung zu tragen.
Aber wie gehen Sie mit der Verantwortung und mit dem Druck in Ihrem Amt um? Weil das ist ja auch schon wahrscheinlich nicht ganz unerheblich.
Ja, aber es ist auch aushaltbar, muss ich sagen. Also weil man auch sehr, sehr viele positive Momente einfach hat, gerade im Kontakt mit den Menschen. Das gibt einem ja auch was, wenn man zum Beispiel bei der Feuerwehr ist und so viele engagierte Menschen sieht, wenn man eine Polizeistation besucht und dort feststellt, wie sehr sich die Polizei für die Sicherheit auch einsetzt. Das motiviert. Also von daher ist Verantwortung ja nicht unbedingt eine Last. Ich empfinde sie jedenfalls nicht so, sondern nehme dieses Amt auch ausgesprochen gerne wahr, auch wirklich mit einer ganz positiven Grundeinstellung. Und man ist, wie gesagt, nicht alleine, sondern umgeben von vielen anderen, die am gleichen Strang, an der gleichen Seite ziehen.
Es gibt ja immer so die Frage, ist es jetzt positiver Stress oder negativer Stress und wie hat man den Blickwinkel dann
genau,
auf diese Situation?
Genau, exakt. Also natürlich kenne ich auch Stress, das ist jetzt auch keine Frage. Das politische Geschäft ist schnelllebig, man muss schnell Antworten auf alles geben. Das kann auch mal Stress sein, aber ich würde sagen, zu 80% ist das jedenfalls positiver Stress, den ich erlebe und deshalb ist es alles andere als eine Last.
Aber gibt es bei Ihnen vielleicht auch das ein oder andere Vorbild, vielleicht im Führungsstil oder aus den Ereignissen der Vergangenheit, von dem Sie sagen, daran möchte ich mich orientieren?
Ich könnte jetzt keine einzelne Person nennen, die ich jetzt ganz besonders herausstellen würde. Ich finde schon, dass wir in der Geschichte unseres Landes herausragende politische Persönlichkeiten hatten, die jetzt auch nicht mein persönliches Vorbild sind, aber die jedenfalls schon auch Maßstäbe gesetzt haben. Jetzt mal Helmut Schmidt beispielsweise hervorheben, aber auch Helmut Kohl, der ganz wichtige Entscheidungen auch für unser Land mit viel Mut und Tatkraft getroffen hat. Also da gibt es natürlich schon Persönlichkeiten, denen ich sehr, sehr viel Wertschätzung entgegenbringe. Persönlich ist mir wichtig, allen Menschen mit Respekt und Würde gegenüberzutreten. Also das ist auch etwas, was mir im Führungsstil immer wichtig war, auch früher als Gerichtspräsident, auch als Richter in Verhandlungen, aber was natürlich im politischen Amt genauso gilt. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, man kann auch miteinander streiten, das gehört dazu, das brauchen wir auch gerade in der Demokratie, aber am Ende muss es immer darum gehen, dass man respektvoll miteinander umgeht und dass man in dem Gegenüber einen Menschen mit eigener Würde sieht.
Woher kommt das? Also hat man Ihnen das mit in die, ich sag mal, Babyschale gelegt? Oder ist das auch ein Entwicklungsprozess gewesen durch persönliche Erlebnisse?
Vielleicht ist das ein bisschen die Persönlichkeit, also mir jedenfalls ist das einfach sehr, sehr wichtig. Trotzdem gibt es bestimmt auch Menschen, die ich mal enttäuscht habe, also das will ich auch nicht ausschließen, aber wie gesagt, egal wer es ist, ich trete jedem Menschen offen und freundlich gegenüber, weil ich das einfach wichtig finde. Naja, ein bisschen kommt das auch am Ende aus der juristischen Prägung. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist Kernsatz unseres Grundgesetzes und das ist ja auch die Antwort auf die Schrecken des Nationalsozialismus gewesen, weil das waren Abgründe und die höchstmögliche Missachtung menschlicher Würde. Und auch das hat mich durchaus als Jugendlicher mitgeprägt, dass wir für dieses Nie wieder unbedingt einstehen müssen. Und die Würde des Menschen zu achten, steht dabei ganz oben. Und das versuche ich zu leben.
Wenn Sie mal abschalten müssen von Ihrem Amt als Innenminister oder vielleicht dann doch die eine oder eine Minute Freizeit haben, gibt es diese Freizeit? Ist da noch Platz für Hobbys? Und wenn ja, welchen Hobbys gehen Sie nach?
Also viel Zeit ist nicht, aber ein bisschen ist und natürlich hat man auch noch ein Leben neben dem des Innenministers natürlich, man bleibt ja auch eine eigene Person und Persönlichkeit. Ich hatte ja vorhin schon ein bisschen was zum Thema Sport gesagt, also ich bin sehr sportbegeistert, interessiere mich für Basketball und für Fußball. Basketball spiele ich auch immer noch mal, joggen gehe ich auch noch mal gelegentlich, bin persönlich Anhänger des 1. FC Köln. Da ist man auch durchaus beschäftigt, weil das ist ja nicht so ganz einfach für einen Zweitligisten mit dieser Tradition auch die Daumen zu halten. Also ich schaue mir gerne Fußballspiele an im Stadion oder eben auch am Fernseher. Ich gehe auch gerne mal zu einem Basketballspiel und soweit es die Zeit zulässt, versuche ich auch selbst Sport zu treiben, weil das ist auch wunderbar, um auf andere Gedanken zu kommen. Außerdem reise ich auch ganz gerne und da muss ich sagen, bei aller Belastung, die man natürlich so im Tagesablauf hat, man ist als Minister auch am Wochenende eigentlich komplett im Einsatz, aber ich habe auch in der Zeit als Innenminister durchaus auch schon zwei Urlaube machen können, die auch wirklich Erholungswert hatten.
Aber es ist dann tatsächlich auch so, dass die ein oder andere Idee dann vielleicht auch beim Jogging.
Ja klar, ich finde beim Joggen kann man wunderbar nachdenken, man kann Reden entwickeln, man kann strategische Dinge mit sich ausmachen. Das ist eben das Schöne, es macht den Kopf frei und bringt einen wirklich weiter. Das Gleiche gilt auch für Wanderungen im Urlaub, die ich sehr, sehr gerne mache. Also ich bin gerne in der Natur, weil das ist genau zu den beruflichen Anforderungen der gute Kontrast.
Da kommen wir jetzt tatsächlich schon zum Ende unserer Folge und da wäre meine Frage, was würden Sie denn jüngeren Hörerinnen oder Hörern, die sich vielleicht auch für den Polizeiberuf interessieren, mit auf den Weg geben wollen?
Also wie gesagt, der Polizeiberuf ist über alle Maßen vielseitig und spannend und ich glaube, das ist auch was, was junge Menschen anzieht. Wir haben ja alle Anwärterstellen jetzt besetzen können in diesem Jahr. Das zeigt jedenfalls, dass der Polizeiberuf weiter auch eine hohe Anziehungskraft auf junge Menschen hat. Denn das ist ja nicht einfach, wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut. Viele Berufe haben im Moment große Probleme, Menschen zu finden. In der Polizei ist es gelungen, alle Stellen in diesem Jahr wieder mit qualifizierten Bewerbern zu besetzen. Das ist jedenfalls ein positives Zeichen. Ich höre immer wieder bei jungen Menschen, wir haben ja schon das Stichwort Generation Z gerade auch gehabt, dass sie eine sinnstiftende Tätigkeit suchen. Das finde ich ja auch sehr wichtig. Das kann ja auch ein bedeutsamer Antrieb sein. Und ich glaube, es gibt kaum eine sinnstiftendere Tätigkeit als die des Polizisten, der Polizistin. Denn man ist für die Menschen da, man ist für die Gesellschaft da und man arbeitet an einer ganz wichtigen Stelle, nämlich die Sicherheit zu gewährleisten. Also von daher würde ich das neben der Vielseitigkeit auch immer wieder herausstellen, dass man wirklich eine wichtige Aufgabe übernimmt.
Herr Professor Dr. Posek, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Kugelsicher.